ist es wunderbar, dass es ein Museum gibt, das, das einfach für sich dasteht und die Möglichkeit bietet, hineinzugehen und sich durch Kunst verzaubern zu lassen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Das Jahr ist jung und wir haben auf unserer To-Do-Liste nachgeschaut, was da so draufsteht. Und da steht Gemäldegalerie der bildenden Künste, Schillerplatz. Und ja, das haben wir uns für diesmal vorgenommen. Wir sind hingegangen, es ist ja nicht allzu weit von der Akademiestraße entfernt. Eigentlich ganz witzig, Akademiestraße und Akademie der bildenden Künste. Gut, und haben uns das angeschaut. Natürlich haben wir immer wie immer festgestellt, dass man sich natürlich so eine Präsentation ganz anders anschaut, wenn man sich vornimmt, im Anschluss darüber zu sprechen. Wir haben Erwartbares gesehen, aber auch Überraschendes entdeckt. Für mich war es nach langen, einigen Jahren doch wieder der erste Besuch. Und ich möchte ganz gern in das Gespräch starten mit der Frage, ob du dich, lieber Herbert, an deinen ersten Besuch in der Gemäldegalerie der bildenden Künste erinnern kannst.
Das ist schon Zeitl her, weil das war während meines Studiums. Mhm. Muss also gewesen sein in den frühen 70er Jahren. Und sie war damals schon eine von drei Möglichkeiten, sogenannte alte Meister anzuschauen, nicht? Es hat ein bisschen was im Belvedere gegeben, vor allem die Barockgalerie und die Gotik-Sammlung dort, die aber auch nur zum Teil ausgestellt war, natürlich das Kunsthistorische Museum und die Akademie.
Mhm. Hat sich da viel verändert oder war das schon?
Also früher, ich hatte immer so eine verstaubte Erinnerung und die hat sich heute durch diesen Besuch irgendwie total entstaubt. Mhm. Ne? Das war doch eine überraschend frische und augenfreundliche und augenlustmachende Präsentation. Und ich finde, es ist, also diese Entscheidung auch dorthin zu gehen, ist sicher von meiner Seite auch darin begründet, dass man nicht immer jetzt dem Mainstream nachlaufen muss und alle großen Ausstellungen, sondern dass man da mitten in Wien so eine Kostbarkeit hat, die praktisch, die man alleine genießt. Wie wir dort waren, hat es, glaube ich, keine anderen Gäste gegeben, ein bisschen später ist jemand gekommen.
Ja, also wir waren ja sehr früh da, wir waren gleich um 10 Uhr.
Ja, aber trotzdem, vielleicht soll das auch dazu beitragen, dass zumindest ein paar Leute mehr hingehen, die uns jetzt zuhören, weil es zahlt sich aus. Für mich zahlt sich das aus.
Also ich würde auch sagen, da gibt es ein paar Bilder, für die es sich absolut lohnt,
ja,
da auch 12 Euro Eintritt zu bezahlen.
Ja, genau. Oder als Pensionist, glaube ich, dann weniger. Ne? Ja. Ich weiß es jetzt nicht.
Aber zur geografischen Einordnung, also im Gebäude. Also wir reden von der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz.
Im ersten Stock rechts.
Im ersten Stock, wobei man zwei Stockwerke überwinden muss, weil es gibt den Mezzanin.
Ja.
Klassisch Wiener. Also zweimal die Stiegen rauf und dann rechts rum und dann kommt man in dieses Foyer, wo es dann von, also nach links geht es in die Gemäldegalerie und nach rechts geht es dann auch in so Ausstellungsräume.
Ja.
Wir sind dann mal nach links abgebogen und also der Kranach ist ja einer der gefeaturten Künstler, da ist man ja, glaube ich, im Haus auch stolz.
Ja.
7 oder 8 Kranach Gemälde.
Gibt's, ja.
Auch eine sehr interessante ein Forschungsvideo, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber gleich, wenn man reinkommt, wir waren ein bisschen irritiert, weil es beginnt eigentlich mit einer zeitgenössischen Intervention. Ja. Und man weiß dann nicht so genau, was man, also ich sage so, wenn man So wie die Gemäldegalerie angekündigt wird, so als Heimat bedeutender alter Meister, ist man dann einmal ein bisschen überrascht.
Ja, wenn man reinkommt und dann sieht man gleich Klaus Scherübel, der da eine durchaus spannende, ganz lustige Intervention, weil er dieses eine berühmte Bild von Cranach quasi zerlegt, bis zu einem gewissen Grad in die architektonischen Teile, die separiert. Also ich war auch verblüfft, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommen wir hinein und es beginnt dann so, wie es dann
ich
wirklich
begonnen
hat.
Ich will sofort den Bosch sehen.
Ja, oder ich will, ja, es beginnt dann sofort und ein Zimmer weiter und man ist dann eh bei dem wunderbaren Dirk Bautz, eine der Zemelien der Sammlung. Ich möchte aber grundsätzlich was sagen, die Akademie, die Wiener Akademie ist ja heute die einzige noch, die ein Ausbildungsplatz ist für junge Künstler, also die österreichische Avantgarde in der Malerei wird also dort unterrichtet, als auch gleichzeitig noch so eine Gemäldegalerie hat, wie sie eigentlich dem Denken des, jetzt sage ich einmal, 18. und vor allem 19. Jahrhunderts entspricht. Mhm. Eine Gemäldegalerie zur Erbauung und zur Möglichkeit des Lernens für die Studenten. Und es war ja noch bis in die 70er Jahre und muss ich jetzt nachholen. Ich kann mich erinnern, dass ich dort, wie ich dort war, noch zwei Studenten gesehen habe, die auch kopiert haben. Mhm. Es war also bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts Teil, ich weiß nicht wie weit, aber Teil der Ausbildung, dass man die Studenten kopieren geschickt hat. Und jetzt gar nicht hinüber drei Straßen weiter ins Kunsthistorische, sondern in der eigenen Galerie.
Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das. Ich meine, du hast jetzt beim Hergehen gesagt, würde dich interessieren, ob es da nicht einige Studenten oder Studierende gibt, die
noch nie drin waren.
Die da noch gar nicht drin waren.
Ja. Naja, das muss man schon anerkennen oder sagen, dass der heutige Kunstbetrieb mit der herkömmlichen musealen, kunsthistorischen Vorstellung von Kunst wenig zu tun hat. Mhm. Und ich meine, es schadet niemand, weil man schult ja das Auge und man schult Qualität und diese gestaltete Welt, auch wenn sie von Künstlern vergangener Jahrhunderte gestaltet worden ist, ist natürlich auch eine Art Lernmöglichkeit.
Ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil also dieses Gebäude am Schillerplatz wurde ja in den 1870er Jahren gebaut.
Ja, nach Plänen von Theophil von Hansen.
Ja, weil dieser ursprüngliche Bau St. Anna in der Annagasse aus allen Nähten geplatzt ist. So, da wurde dorthin gestellt ein Gebäude, das also State of the Art, so musste eine Kunstakademie in dieser Zeit ausschauen. Ja. Und die steht jetzt noch immer dort, noch immer als Kunstakademie. Ja. Würde heutzutage nicht wenn man eine Kunstakademie auf die grüne Wiese stellen würde, würde ja dann ganz sicherlich anders ausschauen.
Bin überzeugt. Als ich glaube, die Zeit bildet, man braucht sich ja nur die Museumsbauten des 19. Jahrhunderts anschauen, die reflektieren die Vorstellung, wie Kunst zu sein hat. Ebenmäßig, schön, prachtvoll, herrlich gestaltet. Schau das Kunsthistorische Museum an, das ist wie ein Palast. Und auch die Akademie ist ein ganz eleganter, von der Hauch Florenz angerührter Bau, der sehr streng, symmetrisch in Ziegelbauweise vom Theophil Hansen, der ja in Wien sehr viel gebaut hat, errichtet worden ist. Und abfärbt auf die Erwartungshaltung, die man hat an die Kunst. Kunst hat so zu sein. Mhm. Das ist natürlich doch heute ein totaler Widerspruch, nicht?
Also wenn man, ich gebe dir recht, wenn man ins Kunsthistorische geht, dann wird man
vom Marmor erschlagen.
Ja, aber man wird so richtig vorbereitet jetzt auf die Größe, auf einen zukommen wird.
Ja.
Ein bisschen ein ähnliches Gefühl hat man ja auch, wenn man in die Akademie reingeht. Ja. Es wäre eigentlich ganz interessant, ob Menschen oder Studierende auch das also als Entscheidungshilfe herziehen. Man möchte in so einem Gebäude malen lernen.
Ja.
Weil da haben natürlich schon zigtausende oder tausende Maler und Malerinnen malen gelernt.
Ja, und die Guten sind zum Teil gar nicht aufgenommen worden oder rausgeflogen oder so irgendwas. Aber ich kann nur noch einmal sagen, es ist, wenn ein engagiertes Bürgertum sich entscheidet, im 19. Jahrhundert solche Ausbildungsstätten zu machen, dann transportiert es auch ihre Vorstellung von Ästhetik und Kunst. Es ist ja auch die andere Akademie, die ziemlich zeitgleich entstanden ist, nicht vom Hansen, am Stubenring die angewandte Kunst, auch in diesem Ziegelbau und auch in dieser Übersichtlichkeit und über dieser, wie würde man fast sagen, früh renaissancehaften Klarheit. Also, und
Schubladen.
Ja.
Register.
Das ist. Das zeigt, wir sind ja beim Rausgehen, wenn du dich erinnerst, haben auch kurz gesprochen über, da steht ja davor der Schiller und auf der anderen Seite am Ring der Goethe. Mhm. Es ist so eine Denkmalkultur gewesen, so wie die Denkmale oder Denkmäler ja auch ihre Diskussion unterbrechen, sondern die Herrschaften sind in die Höhe gehoben und man kann sie nur bewundern. Mhm. So wird diese Architektur, werden diese Museumsbauten durch ihre besondere Schönheit und wenn du willst, Protzigkeit oder Eleganz auch irgendwie ein Leitbild und der Diskussion entzogen. Gar nicht mehr unsere heutige Vorstellung, weil wir wollen mit Recht, ist immer wieder vieles in Frage gestellt worden, bis hin zu zertrümmert.
Aber trotzdem bleibt das bestehen? Ich meine, die Frage ist natürlich zu klären, wieso darf der Goethe sitzen und der Schiller muss stehen?
Ja. Das ist nur für das Bonbon, weil in Wien wird immer gefragt, warum lächelt der Goethe und der Schiller schaut so ernst, weil der Goethe sitzen darf.
Mhm. Also ist das tatsächlich nur so eine, aber gibt es vielleicht, na gut, lassen wir das. Das werden wir vielleicht einmal zu einem anderen Zeitpunkt
klären. Einen halben Satz schon. Ja? Schiller hat so was Anarchisches in unserer Vorstellung und auch im 19. Jahrhundert. Er ist ja doch der Revolutionär und der Goethe hat so was Dichterfürstiges und der sitzt. Mhm.
Ein bisschen romantisch. Das,
schlechte Idee. Aber wir sollten ein bisschen über die Sammlung selber reden, weil die ist wirklich über weite Strecken bewundernswert und eine Reise wert sogar, nicht nur ein Besuch.
Sie geht zurück auf eine große Schenkung aus dem Jahr 1822.
Ja, das war der Graf Lamberg
Sprinzenstein.
Ja. Der hatte eine berühmte Sammlung von, glaube ich, 800 Bildern oder so irgendwas.
Der hätte doch seine Sammlung auch dem kaiserlichen, dem Museum.
Museum in der Form gab es nicht.
Kunsthistorisch.
So. In der Form gab es das nicht. Und er war ja auch im akademischen Rat, also er war da Mitglied des Förderer oder was immer. Und im Sinne des 19. Jahrhunderts, dass man diese Akademie, die es ja damals 1822 schon 130 Jahre oder was oder gegeben hat, weil gegründet wurde sie ja unter Leopold Ende des 17. Jahrhunderts, aber die haben keine, unter Anführungszeichen, Vorbilder gehabt. Mhm. Und das war einfach notwendig, denen an Botticelli hinzuhängen, an Rembrandt hinzuhängen, diesen wunderbaren Dirk Bautz und so weiter, alle diese wunderbaren Bilder, die da jetzt zum Hängen sind, das war ja der historistische Gedanke, nicht? Mhm. Also die vielen Rubens zum Beispiel haben ja auch eine Auswirkung gehabt, wenn man es da dann anschaust, den Kanon oder auch den Makart bis zu einem gewissen Grad, die haben das natürlich dort gesehen.
Mhm. Ja gut, aber das ist jetzt, ich meine, ist spannend. Diese Sammlung war umfangreich, sagst du?
Ja.
Wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, 180 Jahre einen Zeitsprung macht, in Richtung Jetztzeit, der Rudolf Leopold hat eine wichtige Sammlung zusammengetragen und hat sich ein eigenes Museum gebaut. Der Rudolf Leopold hätte wahrscheinlich ja damals auch sagen können, ich übergebe meine Sammlung dem Belvedere. Aber er hat sich ein eigenes Museum, er wollte das für sich, um sich auch so ein Denkmal zu setzen. Ja. Diese Ambition hatte der Graf im Jahr 1822 nicht. Oder nicht, vielleicht hat er sich's
nicht in dieser ähnlich Form, er hat sie schon als wohlwollender Gönner und so weiter dargestellt. Wenn man hineinkommt, ist ja auch in der Säulenhalle gleich links einmal ein Mordsrelief von ihm oder so quasi ein Epitaph. Das war halt dieser Bildungsauftrag. Ne? Mhm. Der Leopold hat einen ganz anderen Auftrag gehabt, der war ein Sammler. Und wenn du eine andere Parallele in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf der anderen Akademie, die also damals noch Akademie für angewandte Kunst hieß, hat zum Beispiel der damalige Rektor, der Ossi Oberhuber, ja auch begonnen zu sammeln. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe, nicht nur gute Ausstellungen, vor allem Zwischenkriegskunst, die vertriebenen Künstler und so weiter, die waren auch so ein bisschen, also seltsam, weil in der Zeit ja auch Beuys bei ihm ausgestellt worden ist und also alle möglichen fortschrittlichen Geschichten. Aber das war schon ein Heimstatt der Kunst an den Orten, wo die Kunst gelehrt wird.
Mhm. Gut, jetzt gibt es ja in der Akademie ja auch die Glyptothek.
Ja.
Ich glaube, die ist etwas stiefmütterlich im,
naja,
im Souterrain untergebracht.
Die kommen ja, das ist ja die Idee, dass man durch die Kopie der antiken Kunst, der antiken Steine zeichnen lernt.
Aber nicht? That's over, nicht?
Also nein, das ist absolut over. Der letzte, der da, der, ich glaube, der Fendi, der Peter Fendi war dort angestellt. Ne? Und da gibt es auch so, da gibt's auch so Zeichnungen, aber das ist wirklich over. Nicht?
Ja.
Weil nichts gegen die Schönheit der antiken Kunst, aber den. Aber denn es ist für unseren heutigen Begriff eigentlich seltsam, dass man Kunst, die ja doch fortschrittlich sein soll, Ding aufbrechen soll und so weiter, so in die Vergangenheit schaut. Nicht? Natürlich gibt es dann das Argument, ja, man muss zuerst lernen, man muss es können, man muss wissen, was man, auf was man anarchisch reagiert. Ja. Das ist eine konservative Position, die auch was für sich haben mag, aber heutige Vorstellung ist es nicht.
Ja, es bekommt einen neuen Platz. In München ist die Sammlung der Abgüsse im Zentralinstitut für Kunstgeschichte untergebracht.
Ja.
Und vielleicht passt es auch dort besser hin.
Ja, ja. Sicher hat das nichts mehr mit kreativer Ausbildungsstätte zu tun oder Ausbildungsstätte für kreatives Kunst zu tun, sondern weil die Ideale anders sind. Ne? Ich weiß nicht, was heutige Künstler als was man heutigen Künstlern ans Herz legen sollte. Das ist ja auch überhaupt so eine komische Idee, dass die Obrigkeit und dass das Bürgertum oder von mir aus das Kaiserhaus einen Rahmen schafft für die Kunstschaffenden und ihre Ausbildung. Das heißt ja schon, die sollen dann in Zukunft in unserem Sinne arbeiten. Ne? Also die Akademie drüben, also die am Stubenring, hieß ja auch für Kunst und Industrie. Also da wurden ja Leute ausgebildet, extra für die Tätigkeit, um die bürgerlichen Firmen und so weiter zu fördern und denen zu helfen. Der Gustav Klimt hat zusammen mit seinem Bruder, mit dem Matsch, eine Riesenkompanie, Malereikompanie gegründet, um dem wirtschaftlichen Aspekt zu unterstützen. Also aber, zu dienen.
Ja.
Der herrschenden Klasse zu dienen, um das jetzt ein bisschen so politisch aufzuladen.
Genau, und dazu musste man irgendwie
Vorbilder zählen.
Ja. Und das auch wiederholen und dem Vorbild auch treu bleiben.
Ja. Und kaum hat der Klimt zum Beispiel, ist er ausgesprungen und hat nicht mehr nach dem Burgtheater dann die Fresken, also die Deckenbilder für die Universität gemacht, die nicht gepasst haben dem Bürgertum, haben sie ihn schon rausgekaut.
Ja gut, aber ich möchte, da kann man jetzt noch einmal ein halbes Jahrhundert nach vor wandern. Also wenn jetzt Waldmüller so in den 20er, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts sagt, schauen wir nicht mehr in die Vorlagenbücher, gehen wir raus in die Natur. Die Natur ist das einzig gültige Vorbild für unsere Kunst. Da hat er natürlich viel Gegenwind bekommen. Es hat dann noch, ich sage jetzt mal, eine Generation gedauert, bis sich das
durchgesetzt hat. Er ist sogar pensioniert worden, auf halbe Bezüge. Ja.
Trotzdem hat sich dann durchgesetzt. In dem Moment, wo eigentlich klar war, dass die Kunst nicht entsteht durch das Wiederholen von schon Gehabten, hätte er eigentlich dieses Prinzip in der Akademie, dass man dort die Gemälde vergangener Zeiten ausstellt, um den dort Studierenden irgendwie die Möglichkeit zu geben, das zu studieren, ja eigentlich sofort aufgehoben werden müssen, weil ja dann obsolet, nicht?
Naja, aber stell dir vor, wann das war. Das war gegründet, angefangen haben sie mit der Akademie 1871, fertig ist 77 geworden, mitten im Historismus. Das Burgtheater, ein bisschen später, die Staatsoper ziemlich zeitgleich, die Museen, das Rathaus,
schon, aber alles gerade noch für diesen Zweck auch zutreffend, aber... Ja. Aber dann relativ bald klar, dass...
Ja, aber die Gedankenwelt war nicht aus, auf Kunst muss revolutionär sein. Mhm. Kunst muss funktionieren.
Ja, aber zumindest heute, oder?
Ja, das schon, aber das ist das Gebäude da, ne?
Ja.
Es ist schon richtig. Kunst muss funktionieren. Mhm. Und das mit der von mir so gern zitierte Satz vom Solar, es wird aber die Zeit kommen, da ist eine einzelne gut gemalte Karotte eine große Revolution, ein bisschen unklar jetzt zitiert, ist ja damals zwar geschrieben worden, aber es war ja nur in kleinen Gruppen, hat man gedacht, man muss jetzt irgendwas auf die Dinge stellen. Der Mainstream war, Kunst hat Vorbild zu sein für die Leute, die jetzt ausgebildet werden. Und daher hat man so Akademie, hat man also dann auch solche Ausstellungsräume gemacht.
Aber heute,
ja.
Das ist, also jetzt, wo wir drüber reden, habe ich diese ganz starke Empfindung, da in diesem Gebäude, das sind zwei diametral entgegengesetzte Stränge, die dort vereint sind.
Ja, na Gott sei Dank.
Ein Blick, ein harter Blick zurück, wo zwar mit Intervention, du hast ihn angesprochen, der Klaus Scheribel, der da was macht, da wird was aufgebrochen, aber trotzdem eine ganz klassische Galerie alter Meister.
Ja.
Und im Gegensatz dazu ein Kunstbetrieb, der in die Zukunft weist, der sagt,
frech ist,
hinaus, scheißt euch nichts.
Ja.
Und das ist, aber vielleicht macht es gerade das spannend. Aber dann, ich glaube, dann könnte aber das noch stärker im Fokus stehen.
Also Funktion für den Ausbildungsbetrieb hat die Galerie sicher keiner mehr.
Mhm.
Das glaube ich einfach nicht. Es ist aber ein Glücksfall. Es ist ja in unserer Welt, die so utilitaristisch ausgerichtet ist, dass immer alles einen Sinn haben muss oder funktionieren muss und so weiter, ist es wunderbar, dass es ein Museum gibt, das einfach für sich dasteht und die Möglichkeit bietet, hineinzugehen und sich durch Kunst verzaubern zu lassen. Das ist jetzt das noch dazu in dem luxuriösen Umfeld, dass dort der Besuch nicht so rasend hoch ist. Ne?
Mhm.
Also diese und ich, für mich käme nicht einmal eine Sekunde in Frage, dass ich muss jetzt das Wort wiederholen, das gesamte Ding in Frage zu stellen, weil es eine Kostbarkeit ist, dass es sowas gibt. Mhm. Dass es einen Ort gibt, wo man reinkommt und plötzlich steht man vor einer Dirk Bautz heiligen Familie, also Madonna mit Ding und mit Heiligen und Engeln und so weiter.
Nicht ein heilig, mit ein herrliches Bild.
Ja, also nicht Heiligen, sondern Gott Vater, Gott Sohn und links die Engeln. Eine Zimelie der spätgotischen Malerei. Nicht? Oder man geht weiter. Du brauchst ja nur, was hat uns so besonders, ist uns so besonders in Erinnerung. Nicht? Mhm. Auch der Karel Fabricius zum Beispiel. Mhm. Oder dieses sehr schlichte Rembrandt-Porträt. Das sind mögliche Erlebnisse, die man also im Kunsthistorischen nimmer mehr hat. Weil da rempelst du, da hast du überhaupt keinen Platz. Mhm. Und das ist dort ein. Daher allen hingehen. Einfach einmal einen Vormittag, es reicht eine Stunde, eineinhalb Stunden. Mhm. Ich glaube, am Montag haben sie geschlossen oder so irgendwas.
Ganz klassisch.
Ja.
Es bietet natürlich auch die Möglichkeit, hier so ein museales Umfeld zu kombinieren mit einem wissenschaftlichen Apparat.
Mhm.
Jetzt redet man natürlich davon, dass, also jetzt, wenn wir nochmal aufs Kunsthistorische kommen, im Kunsthistorischen gibt es ja im Bauch ja auch eine starke wissenschaftliche Kompetenz, da wird ja auch viel gemacht.
Ja.
An der Akademie war für mich zumindest immer klar, da gibt es auch diese kunsttechnologischen Expertisen, also alles, was Farbanalysen, Holzanalysen,
Restaurierung.
Da haben sie ja wirklich im Haus Schwerpunkte.
Ja.
Das, was wir eingangs besprochen haben, dieser kleine Film, der dort gezeigt wird, in einer Blackbox.
Anhand einer Garnach-Geschichte, nämlich dieser heiligen Familie.
Mhm. Ja. Da wird das ein bisschen betont.
Ja, hochinteressant.
Ja. Und das ist sicherlich etwas, was, also das ist ja noch ein zusätzlicher Aspekt, dass da jetzt nicht nur, man lernt ja dort nicht nur oder kann lernen dort zu malen, sondern es gibt ja dann eben auch die Ausbildung für Restauratorinnen, obwohl ich glaube, die sind vielleicht in einem anderen Gebäude, ich weiß gar nicht.
Nein, die sind dort auch.
Auch dort?
Gibt's dort, es gibt natürlich Nebengebäude, aber die arbeiten dort schon. Nein, dieser Film über die Restaurierung dieser heiligen Familie von Granach, die ja in Wirklichkeit ein Selbstbildnis ist, Lukas Granach mit seiner Familie, das ist wirklich hochinteressant. Wenn das auf Arte laufen würde, würden 100.000 Leute zuschauen.
Ist vielleicht eh schon gelaufen.
Ja. Aber es ist interessant, weil der technische Aspekt hier zum Tragen kommt.
Ja. Man sieht zum Beispiel, wie eine alte Parkettierung des 19. Jahrhunderts wieder runtergesägt wird von dieser Platte.
Ja, also Parkettierung ist die Verstärkung mit Brettern hinten, mit Streifen, muss man sagen. ich glaube noch einmal, natürlich ist dann das sensationelle Hauptbild, die Sammlung der Akademie so weltberühmt ist, der Hieronymus Bosch. Mhm. Aber das alleine betrachtet ist ein bisschen unfair, weil es gibt so wunderbare Bilder von Murillo und von Rembrandt Porträt.
Bitte? Der Murillo, wunderbares Bild.
Oder dieser ältere Reustal mit den Blanken. Das sind Bilder mit einer Frische und Sauberkeit, nicht verrestauriert und mit einer Ausstellung und Qualität, die, wenn man mit offenen Augen da umeinander geht, ich habe eher ein bisschen Angst gehabt vor dem Bosch, nicht? Mhm. Der Ruf, der da vorkommt, nicht? Mhm. Und da geht es halt über das Gericht, über die 7 Todsünden, und man muss halt schauen, aber das ist ein Schaubild, nicht so wie diese wie viele andere. Mhm. Aber es gibt so viel,
Bleiben wir kurz beim Bosch. Ja. Das ist ja dramaturgisch so aufgebaut, das ist am hinteren Ende. Also Höhepunkt inszeniert. Ja, ja. Jetzt heißt es ja immer wieder, wenn man jetzt, also jedes Museum, nennen wir es jetzt mal Museum, braucht so einen Schwerpunkt, wegen dem die interessierte Öffentlichkeit hingeht.
Ja.
So, jetzt, wenn man sich den Velázquez anschauen möchte, dann muss man ins
Prado. Oder Kunsthistorisch.
Ich rede jetzt international.
Ja.
Der Alfred Weidinger hat einmal gesagt, über das Belvedere, wirtschaftlich am gescheitesten wäre, alles auszuräumen, nur den Kuss von Klimt aufzuhängen, es würden gleich viele Menschen kommen.
Ja, ja.
Jetzt rennen hunderttausende Menschen ins Belvedere.
Ja.
Jedes Jahr.
Ja.
Wieso rennen nicht hunderttausende Menschen in die Gemäldegalerie wegen des Hieronymus Bosch?
Na gut, da gibt es, du hast gerade den Prado genannt, da gibt es dort tolle, und also er ist jetzt nicht so Alleinstellungsmerkmal, nicht? Mhm. So toll das Bild ist und so zum Lesen es ist, und natürlich wäre es schön, wenn man zuerst sich den Bosch anschaut, dann rüber geht ins Kunsthistorische Museum und sich die Bräugel anschaut und damit so das zweite Hälfte 16. Jahrhundert in den Niederlanden irgendwie bekommt. Es ist eh immer viel Werbung gemacht worden mit dem Bosch, das muss man schon sagen. Und es ist wirklich sehenswert, wie er dort auch ordentlich präsentiert ist. Mhm. Nicht? Der Platz mit der sehr aufwendigen Beleuchtung.
Nicht? Ich habe gezählt. Ja. 30 Lampen, 30 Lampen hängen da an der Decke, diesen Flügelaltar in Szene zu setzen.
Ja.
Nicht? Und so. Es hat auch, ich meine, wir haben dann auch darüber gesprochen, na gut, ich meine, diese Hauptwerke, also die wirklich besonderen Bilder dieser Sammlung, die würden in jedem großen Museum dieser Welt
natürlich
in der Dauerpräsentation auch ihren Platz haben.
Ja,
nicht?
Ja.
Es gibt natürlich auch ein paar Bilder
und Figur machen,
wo man sich denkt, na gut, das wurde halt auch gesammelt vom Herrn Spritzenstein. Aber könntest du dich mit diesem Gedanken anfreunden, dass man dann quasi sagt, okay, die Gemäldegalerie der Akademie wandert jetzt komplett ins Kunsthistorische, bekommt dort einen eigenen, aber dort ist ja auch nicht genug Platz.
Ja, oder? Erstens das und zweitens, das wäre auch Geschichte zerstören.
Hm.
Geschichtssorge und Obsorge hat ja jetzt nicht nur damit zu tun, dass man die Dinge bewahrt, sondern dass man auch die Institutionen bewahrt. Das ist ein Paradebeispiel, wir haben ja zuerst schon gesprochen darüber, wie eine Gesellschaft, die Museen sind ja auch so, aber wie eine Gesellschaft durch das Errichten von Institutionen Einfluss nehmen möchte auf die Zeitgenossen, auf die kommende Entwicklung. Es ist auch eine unter Anführungszeichen Privatsammlung dieses Lambert Prinzenstein, wo es auch nicht mehr so viele gibt. Janine gibt es nicht mehr. Die Liechtenstein hat vieles verkauft, hat dann einiges zurückgekauft, macht natürlich wieder aber was.
Sind auch etliche Liechtenstein-Schenkungen in der Gemäldegalerie?
Ja, Ende des 19. sind ja vom Liechtenstein eine ganze Menge
von Museen beschenkt worden.
Ja, ja.
Danke dafür.
Ja, genau, an die Familie Liechtenstein. Also ich würde diese... Natürlich könnte man sich viel Geld ersparen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was der Betrieb von so einem Museum kostet, aber es wäre, es wäre ein zu rationales und überhaupt unsensibles Vorgehen. Mhm. Diese Sammlung, dieses Museum ist in sich ein Kleinod und das jetzt geschluckt werden zu lassen, kann man das so sagen, von so einem riesen Tanker, wie es das Kunsthistorische ist, das zahlt sich gar nicht aus. Das wäre nicht, das ist, wäre ganz schrecklich.
Na, da muss man dann aufpassen, dass man da nicht Leute ans Ruder lässt, die so die mehr Manager sind als.
Den Politikern würde das ganz gut wahrscheinlich manchen, ne?
Standorte.
Ja.
Also ich finde es eigentlich auch, es hat. Und es hat natürlich einen besonderen Zauber, wenn man, und ich meine, wir kennen alle diese Situation, wenn man nach Madrid fährt, ins Prado und sich von Velázquez La Menisas anschauen möchte, dann wird man keinen Zeitpunkt finden im ganzen Jahr, wo man das wirklich alleine anschauen sieht. Kann. Du hast einmal vor ein paar Jahren, hast du dir den Bräugel in Wien angeschaut, sehr exklusiv.
Ja, sehr exklusiv, ja.
Das sind Momente, die sind... Ja. Das ist mit nichts zu vergleichen. Ja. Ja. Und solche Momente kann man fast wahrscheinlich jeden Tag haben, wenn man am Schillerplatz geht und sich dort. Also würde mir wünschen, dass es nicht so wäre.
Ja.
Aber man hat die Möglichkeit, wirklich dann total alleine zu sein mit ein paar wirklich großen Meisterwerken.
Ja. Und ist nicht wird nicht verjagt.
Ja, du warst der Einzige, der mich bei meiner Kontemplation gestört hat. Das konnte ich verkraften. Ja. Aber es ist wirklich es sind besondere Momente, weil es auch so, ich glaube, man spürt auch, dass es so vorbeigeht an einem wirtschaftlichen Gedanken.
Ja.
Das leistet man sich als verrücktes Ding.
Ja. Und ich denke jetzt, weil du gesagt hast, man kann alleine sein, jeder, der von uns schon im Palazzo in Florenz war, in den Uffizien und vor einem Botticelli gestanden ist, weiß, nach ungefähr 40 Sekunden wird er weitergeschoben. Oder von Paris aus oder so irgendwas. Hier kannst du vor dem Tondo von Botticelli wahrscheinlich mit der Klappsattel sitzen und schauen. Mhm. Und vor dem wunderbaren, ganz ernsten, stillen Rembrandt-Porträt. Mhm. Wunderbar und schauen. Mir ist das nur einmal passiert, muss ich sagen, das war ein Glück. In Krakau gibt es ja diesen Leonardo, das Mädchen mit dem Hermelin. Mhm. Und dort sind wir auch reingekommen und es war niemand da. Also das sind Momente, das kann man nicht bestellen, sondern die kann man nur hoffen. Und das ist natürlich so schlimm es ist für die Tickets, weil ich würde ja diesem Museum viele, viele, viele verkaufte Tickets auch wünschen. So sehr ist es also für den Liebhaber eine wunderbare Möglichkeit. Ne?
Mhm. Wenn man jetzt, wir sind da natürlich so diesen Hauptraum dann nach hinten gegangen, Richtung Altar.
Ja.
Und haben uns das eigentlich ziemlich genau alles angeschaut und dann am Weg zurück geht man durch diese Seitengalerie.
Ja.
Da hängen dann so Porträts, die so die Geschichte auch der Akademie zeigen. Ein paar
Füger und Lampe und
Wie hast du das empfunden, diese...
Naja, diese... Es ist so, insgesamt ist es natürlich 19. Jahrhundert. In der Idee, weil die Sammlung ja so eine frühe ist. Und insgesamt ist es auch ein Spiegel einer Kunstgeschichtsvorstellung. Mhm. Denn wenn es eine Gruppe von altniederländischer Malerei im 15. und 16. Jahrhundert gibt, mit dem Bosch und so, wenn es dann die Deutschen gibt, die altdeutsche Malerei mit Cranach, dann eine Gruppe mit der italienischen Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts, dann eigens Peter Paul Rubens und so weiter, dann die holländische 17. Jahrhundert. Das sind so für mich Überschriften aus einem Kunstgeschichtslehrbuch, wie ich es gewohnt war oder wie die Kunstgeschichten geschrieben worden sind.
Macht aber auch Sinn, oder?
Ja, macht Sinn, absolut. Es ist,
aber in dem Gang?
Naja, in dem Gang werden die Porträts, da hat man so das Gefühl, da wird jetzt, was wir haben, berühmte Bilder zum Teil, das Fügerporträt seines Sohnes, also eine dann das berühmte Lampi große und, Bild, Lampe, dann das große Bild aus dem Akademie-Aktsaal vom
Quadal,
genau, das ist ja wirklich ein tolles Bild ist und auch historisch interessant. das ist so wie der, ein bisschen so, wie wenn du in der Universität am Ring in die Aula gehst und diese ganzen
die Skulpturen
siehst. Die Ahnengalerie. Also die ganzen, da wird halt die Leute, die was zu tun gehabt haben und die wichtig waren, dann ein guten Ding. Das ist interessant für den, der sich auskennt, aber drinnen gefällt es mir besser, weil natürlich auch diese zwei wunderbaren Waldmüller, nicht, die dann am Schluss kommen.
Ja, eigentlich wünscht man sich die ganze Zeit, dass sowas kommt, aber es ist. Ja. Also irgendwo hat sich da für mich so gespießt, wenn man so sagt.
Dann sieht man natürlich auch, weil wir schon gesprochen haben, diese doch Häufung an Rubens und Rubens Skizzen, wie sehr der Historismus, und gerade wenn man nach Wien schaut und an die Malerei der 60er, 70er Jahre denkt, dann Kanon, zuerst Bilderal, dann Kanon, Makart, wie sehr der Rubens als Vorbild wichtig war. Und, oder wieso, weil so viele da waren, war es dann wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Also es gibt ja, da hat es jetzt ein paar Bilder gegeben, da habe ich mir gedacht, aha, das ist fast wie ein Kanon, nicht? Mhm. Diese
ja, auch, der Kanon hat es auch nicht erfunden.
Zwar umgesetzt, also verändert, verwandelt. Der Böckl spricht immer von Verwandlung und das hat der Kanon auch gemacht. Also es ist eine mit der Idee als Lehranstalt, es muss ja auch wahrscheinlich respektieren, dass der Lamberg, der Sprinzenstein, nach welchen Kriterien hat er gesammelt? Mhm. Ne? Ja. Also ist das also eine von der Aufklärung kommend, eine den Historismus vorbereitend ein Abbild unseres des damaligen Geschichtsbildes. Ne?
Also ich glaube ganz sicher, ich meine, deswegen hängt der Murillo dort. Ja. Ich glaube, der hat sich irgendwann dann gedacht, ich brauche einen Spanier.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er halt so, beim Rubens hat er halt ein bisschen auch bei den Studien und so gerne zugegriffen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass da so
wobei das ja bei
dir gesammelt wurde, ein bisschen was italienisch musste sein und
spanisch,
die internationalen
Schulen. Ich glaube, der Luca Giordano und dann Italiener, genau. Ich glaube, dass zum Beispiel bei den Rubens-Skizzen, das ja nicht unbedingt am Anfang, wie es gekauft worden ist, als Rubens-Umkreis gekauft worden ist, sondern als Rubens.
Ja.
Und dass also die Kunstgeschichte das jetzt zum Teil ein bisschen richtig gestellt hat.
Ist alles richtig gestellt worden?
Ich weiß es nicht.
Ja, manchmal, aber ich meine, das ist, also wir, du oder wir beide sind ja auch durchaus, und wir nehmen uns dieses Recht heraus, so ein bisschen als schnellzüngige Häuptlinge durch die Kunstlandschaft zu wackeln. Manchmal hat man schon das Gefühl so, das friese ich nicht.
Ja.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles, etwas, was mir auch aufgefallen ist, es gibt bei ein paar Bildern, und ich meine, ich möchte jetzt niemanden dazu aufrufen, hier irgendwie aktiv zu werden, aber ein paar dieser Bilder sind ungeschützt. Und also ungeschützt muss Kunst ja hoffentlich nicht schützen, aber ist kein Glas davor.
Ja.
Und das ist, auch wenn heutzutage die Qualität dieser Verglasungen so gut ist, dass es kaum wahrgenommen werden kann, aber es ist trotzdem eine Barriere. Und wenn man so einen unvermittelten Blick dann auf eine Malerei hat, das hat dann schon nochmal eine andere Qualität. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel im Kunsthistorischen ist das nicht.
Gar nicht möglich. Nein, das glaube ich alles hinter Glas. Mhm. Ich glaube, die täten es zwar auf der Akademie auch gerne, aber es ist eine Kostenfrage. Mhm. Nicht? Also das sind doch ein paar Sachen, wo man sich denkt, puh. Ne? Mhm. Sie haben ja auch nicht alles aufgehängt, das muss man ja dazu auch sagen, es gibt ja doch eine ganze Reihe, vor allem bei 17. Jahrhundert und so weiter, Dinge, die offensichtlich in den Depots sind, die man noch kennt von früheren Zeiten oder wenn sie irgendwo ausgestellt waren.
Da könnte man es eigentlich mal in Position bringen.
In welcher Form?
Ja, vielleicht kann man da irgendwas
erwerben, meinst
du? Erwerben. Du bist dann gleich zu einer Dame des Aufsichtspersonals gegangen und hast gefragt, ob man nicht da was, welches Bild man jetzt mitnehmen
darf. Ja, die hat aber lustig
das gesagt. Ne? Probieren Sie es.
Nein, aber ich erinnere mich zum Beispiel, da gab es, also eine der frühen Erinnerungen für mich war von dem Maria Preti, die Befreiung Petrus durch den Engel, das ist so ein sehr caravaggeskes Bild mit sehr viel Licht und so, das ist jetzt nicht mehr zu sehen. Aber wunderbar, ein Museum kann auch nicht alles zeigen, ne? Das ist ja keine Frage. Aber es gibt auch schöne Kataloge, also es gibt umfangreiche Behandlungen durch die ehemalige Direktorin. Und es gibt also auch einen kleinen, kurzen, sehr reich bebilderten. Also ich kann nur jeden, der sich mit Malerei liebend auseinandersetzt, bewundernd, spürend, raten, dorthin zu gehen, weil da hängen so viele Sachen herum.
Es zahlt sich aus.
Es zahlt sich aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist etwas, was die Geschichte Wien so, ich meine, bei uns wird ja alles zerlegt und neu gemacht, nicht? Das Wien-Museum so wichtig und interessant es ist und so toll, aber ist nicht mehr das, was es einmal war, nicht? Die erinnert die Stahlburg, da wirst du die vielleicht...
Kenne ich mich nicht mehr erinnern.
Also das war die internationale Malerei des späten 18. und dann im 19. Jahrhundert mit all den Schätzen. Die sind jetzt schon vor Jahren zur Österreichischen Galerie gekommen. Aber das war als Museum auch was Besonderes, im rechten Flügel der Stahlburg. Gibt es nicht mehr. Also diese, und daher ist es so wichtig, dass es so etwas gibt, denn ich glaube, dass im Wien des 19. Jahrhunderts hat es ja eine ganze Reihe von Privatsammlungen gegeben, die waren halt nicht so zugänglich, nicht? Und das war jetzt nicht eine Privatsammlung, sondern war eine Privatsammlung, ist aber dann in den 70er Jahren quasi veröffentlicht worden. Und so gesehen,
glaube ich, muss man diese museale Struktur immer wieder neu bewerten.
Ja.
Ich glaube, was in Wien ja auch fehlt, ist ein Museum für zeitgenössische Kunst.
Ja.
Das ist immer so, da haben wir irgendwie keine eindeutig deklarierten, das Mumok.
Ja. Ja,
aber das Mumok ist halt stark auch die Sammlung Ludwig.
Ja. Ja, ja.
Und ist jetzt auch nicht so, also cutting edge.
Ja, ja.
Und es ist halt, Wien ist halt so ein bisschen ein Museum in sich. Ja? Diese Strukturen sind wahrscheinlich schwer aufzubrechen, wenn sich ein Land wie Dubai oder Abu Dhabi heute neu aufstellt und sagt, ja, da haben wir Wüste, da bauen wir jetzt was hin, dann schaut das anders aus.
Ja, ja.
Aber ich finde gerade diese, ich denke mir manchmal, wäre ein bisschen mehr Mut durchaus
ja,
möglich.
Allein der Umstand, dass da einer seine Privatsammlung dann einer öffentlichen Institution schenkt. Nicht? Das wäre sicher mit Recht ein Appell. Ich weiß nicht, ob uns die zuhören. Es gibt ja tolle Sammler in Österreich, die sowieso nicht wissen, was sie mit ihren Sammlungen machen. Vielleicht kann man einen Pool gründen oder kann man sich mit einem Museum der Moderne, da bin ich durchaus bei dir. Das Problem ist nur,
gehen wir in die Planungsphase.
Ja, das Problem ist nur wieder, vielleicht kann man den Herrn Schröder reaktivieren, ja, für diese Idee.
Ich glaube, der genießt jetzt einmal gerade mal sein erstes Monat Ruhestand.
Da ich glaube, er ist schon ruhig. Ja. Lieber Klaus, ich bin überzeugt, dass du fehlst.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich...
Auf, kann ich nur bitte, und wenn wir nur 100 Leute dazu bringen, dass sie dorthin gehen, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus und diese Stunde, die man braucht, und wenn es dann noch ein bisschen Lust, kann man ja noch ein bisschen rübergehen ins Kunsthistorische.
Aber eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Wir waren jetzt dort, weil wir uns das vorgenommen haben, wir wollten darüber sprechen. Wir werden uns jetzt selber überprüfen, wann wir das nächste Mal wieder in die Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste gehen. Es ist durchaus möglich, dass da jetzt wieder einiges an Zeit,
ja,
weil natürlich, man geht hin, wenn es einen Anlass gibt.
Ja.
Vielleicht ist das auch der Grund, wieso es diese zeitgenössischen Interventionen gibt, um Aktualität reinzubekommen.
Ja, ob das jetzt irgendjemand
weil dazu denn motiviert. Naja, ich glaube, deswegen geht man dann hin und schaut sich das an.
Ja. Also jetzt sollte man mal hingehen, weil viele, die jetzt zuhören, werden sagen, mein Gott, war ich schon 100 Jahre nicht oder da war ich überhaupt noch nie. Und das ist ein Lückenschluss, den man damit machen kann. Und einer, der Freude bereitet.
Ja. Also, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch.
Und zum Abschluss, welches Bild würdest du dir jetzt am liebsten ins Wohnzimmer hängen?
Seltsamerweise diesen Reustal.
Den Reustal?
Ja, den Salomon Reustal.
Oder den Isaac.
Nein, den Isaac Reustal, ja. Das mit den Blanken. Ja. Das ist mir jetzt als erstes eingeschossen.
Ja.
Aber zweite gibt es dann schon andere auch, den Dirk Bautz.
Dirk Bautz, ja. Ich glaube, das ist als, also das, wir sind ja auch, also ich will jetzt nicht mehr das ganze Thema, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, aber das war das Bild, wo man, es ist gleich am Anfang, aber da bist du gleich einmal hin und weg. Das, ja, ist, ein, das ist ein absolutes Meisterwerk.
Ja, ja,
also allein dafür lohnt es sich, dahin zu gehen.
Ja.
Danke. Nachher ist man meistens schlauer als vorher. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen beschäftigt, noch mit dieser Intervention von Klaus Scherübel. Es ist eigentlich ein Insert und unter dem Titel Die Sammlung betrachten. Es geht also darum, einen neuen Blick zu werfen auf diese Sammlung, die jetzt schon mehr als 200 Jahre an diesem Ort zu sehen ist. Die aktuelle Präsentation ist eben dann, glaube ich, jetzt bald nicht mehr aktuell, weil die bis zum 16.02.25 geht. Das ist das zweite Mal, dass das gemacht wird. Bin schon sehr gespannt, was kommt. Auf jeden Fall finde ich spannend, dass hier ganz modern und neu gearbeitet wird, auch mit dieser Sammlung. Und ich glaube, das ist in dem Fall ja dann etwas, was man sich nur wünschen kann. Lebendigkeit und immer wieder die Möglichkeit, aufs Neue draufzuschauen und für uns eine weitere Möglichkeit, dann wieder hinzugehen. Also auf in die Akademie der Bildenden Künste und viel Spaß und wir hören uns in zwei Wochen wieder.